wie auch immer. Sie kennen vielleicht Ravi Shankar oder haben von ihm gehört, geradezu eine Legende, der Sitar jenes Instrumentes. Ob der jemals in Köln war, das ist mir nicht überliefert. Wir jetzt jedenfalls hören seine Tochter Anushka Shankar mit einem Stück, das sie Traveler Reisender genannt hat. Auch sie eine Sitar-Virtuosin. Und es wäre nicht ganz überraschend, wenn auch solche Klänge an gewissen Stellen in der Stadt Köln zu hören sind. Und dann geht es, wie gesagt, um das indische Köln. Andreas Stopp ist weiterhin am Mikrofon. Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. In den meisten deutschen Städten haben sich Migranten von einem bestimmten Viertel aus die Fremde erschlossen. Immer gibt es geschäftstüchtige Händler, die die eigene Community mit dem Wichtigsten aus ihrer Heimat versorgen und damit gleichzeitig den Alteingesessenen Einblicke in ihre exotische Welt bieten, zum Beispiel im Supermarkt, im Imbiss, im Reisebüro oder auch im Massagestudio. Im Vorbeieilen nimmt man die Existenz dieser Welten vielleicht schon seit langem ein wenig wahr, aber wie viel Kultur damit wirklich einhergeht, wird einem erst bewusst, wenn man sich in die Läden hineintraut, mit den Leuten dort spricht und sich, wenn auch nur für eine kurze Zeit, von ihren Speisen und Gewohnheiten verzaubern lässt. Jan Tengler ist mein Kollege und er hat sich in Köln auf die Reise nach Indien gemacht. Mit seinem Fahrrad sind das gerade mal 15 Minuten.
Wer schon mal in Indien war, weiß, dass da so ein paar Features gibt, die überall gleich sind. Da gehört zum Beispiel zu, dass die Händler auf dem Markt sich gruppieren oder sogar in den Vierteln sich gruppieren. Wenn man Fahrradersatzteile benötigt, dann geht man in ein bestimmtes Viertel. Daneben sind die Rikscha-Werkstätten, dahinter die Fahrradpumpenvermieter. Alle Berufszünfte haben ihren Sammelpunkt. Je mehr Leute da mitmachen, umso größer ist die Ausstrahlungskraft. Um dieses Ziel zu erreichen, eine größere Ausstrahlungskraft eben zu bekommen, spielt es dann auch nicht so eine große Rolle, aus welcher Religion, Ethnie oder indischen Bevölkerungsgruppe man kommt. Auch wenn das vor Ort vielleicht zu Konflikten führen kann, ist es im Exil hier nochmal eine andere Sache.
Thomas Bönig vom Kölner Kulturklüngel fährt auf einer Rikscha bis nach Indien. Ohne Visum und Jetlag, ohne Warterei oder Impfung. Er ist ein Reiseleiter der besonderen Art, denn er bringt einem fremde Länder näher, indem er in der eigenen Umgebung etwas genauer hinsieht. Ernährung, Religion, Kleidung oder Kunst, einige der wichtigsten Grundlagen indischer Lebenskultur, erschließen sich auf ein paar Quadratmetern im Zentrum der Stadt.
Gibt's hier noch grüne Mangos?
Grüne Mango.
Im Supermarkt von Herrn Singh, einem Anhänger der Sikhs, bekommt man neben diversen exotischen Früchten, einer riesigen Auswahl von Reis und vielen anderen typischen indischen Lebensmitteln auch eine Einführung in seinen Glauben.
Manche sagen, es gibt verschiedene Religionen. Ich sage, es gibt keine verschiedenen Religionen. Das ist nur eine Aussage von den Leuten, die in Unwissen leben. Aber jeder versucht, sich besser darzustellen als der andere. Das ist für mich eine Hassverbreitung. Wir sind alle eins. Das spielt keine Rolle. Egal wie ich aussehe oder egal wie Sie aussehen, das spielt keine Rolle. Wir sind alle eins und es ist unser ein Vater und wir sind alle seine Kinder.
Spirituelle Erkenntnisse sind im Supermarkt von Herrn Singh gratis. Die anderen Waren haben ihren Preis. 17 Euro etwa kostet ein 5 Kilogramm Sack mit Reis, der besseren Sorte. Beeindruckend ist der große, rechteckige Block, der fast den gesamten hinteren Teil des Ladens ausfüllt. Der Anblick der vielen bunten Säcke und unterschiedlichen Preisschilder macht deutlich, Reis ist nicht gleich Reis, wie Thomas Bönig erläutert.
Reishandel an sich weltweit ist ein echt schwieriges Thema. Alleine, dass es das Reis entwickelt wurde, der als einzelnes Korn von der Gabel runterfällt, ist ja halt schwachsinnig. Überall, wo die Menschen viel Reis essen, essen sie mit Fingern oder mit Stäbchen, sind darauf angewiesen, dass der Reis klumpig ist. Und dann einen Reis so zu verändern, dass er dann lose ist und nicht klumpt, ist echt eine krasse Sache.
Die Rede ist von Basmati. In Indien kaum verbreitet, bei uns aber sehr beliebt. Weil die Pflanze höher ist als herkömmlicher Reis, ist die Ernte witterungsanfälliger. Es ist ein höheres Risiko, ihn anzubauen. Bei fair gehandeltem Reis dieser Sorte bekommen die Bauern eine Zulage. Ansonsten sei es wie beim Wein. Es gibt gute und schlechte Jahrgänge, Alter und Lagerung spielen auch eine Rolle.
In Indien gibt es Gemeinschaften, da ist es Tradition, dass der Reis aus dem Jahr, in dem die Tochter geboren wurde, aufbewahrt wird im Reisspeicher und dann wird sie einmal im Jahr rausgeholt, wird gewaschen, getrocknet, wieder eingelagert, bis die Tochter heiratet. Wenn der Reis dann verkocht wird, steht eine Aromawolke über dem Dorf, dass das ganze Dorf Bescheid weiß, dass eine Hochzeit stattfinden muss.
In Deutschland finden auch sehr viele Hochzeiten statt. Die Gäste sind 500 bis 1000 Personen.
Also wie wird das finanziert? Wird da gespart ohne Ende?
Ja, das wird richtig gut gespart. Wenn die schon 18 Jahre alt sind, dann denken sie daran, dass sie auch ein bisschen auch Geld auf Seite legen.
Mhm. Aber auch Geschenke von den Gästen, ne? Das kommt dann auch dazu,
ja, die
oder?
Geschenke, die werden heutzutage nicht so. Am liebsten ist das immer ein Umschlag. Man verschenkt eher Geld, weil
man sich dann kaufen kann, was man möchte. Geld zur Hochzeit, das hätte es früher weder in Indien noch in Deutschland gegeben. Aber es gibt Sitten, die sich kulturübergreifend durchgesetzt haben. Die Kleiderordnung ist allerdings immer noch deutlich verschieden. In das Geschäft von Herrn Shikapuri kommen Inder aus ganz Nordrhein-Westfalen. Hier finden sie alles, was in der fernen Heimat aktuell ist in Sachen Hochzeitsmode. Die Technik, den Sari, den traditionellen Wickelrock, in die richtige Form zu bringen, braucht etwas Übung.
Man fängt das immer einfach hier an, man guckt erstmal die Länge, da muss man Schuhe ein bisschen sehen können, muss man auch Schuhe mit Absatz tragen, das ist ganz wichtig. Das steckt man einfach da in den Unterrock rein. Ja. Hier wird das an Sicherheitsnadel, mit dem Unterrock wird das befestigt. Hier bei der Puppe wackelt sich so viel, weil die Puppe rutschig ist.
Indische Hochzeiten in Deutschland sind so groß und opulent wie in der Heimat, wenn es die finanziellen Mittel erlauben. Es sind meistens aber auch rein indische Angelegenheiten, wie Annapurna Smartzoch aus Südindien erklärt.
Die Inder sind auch sehr schüchterne Menschen, die machen sich nicht dominant. Die leben für sich und leider auch noch in Ghettos.
Die Ghettobildung der Inder ist nicht stärker oder schwächer als in jeder anderen Migrantengruppe. Annapurna Smartzoch ist es aber ein besonderes Anliegen, Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Sie selbst ist mit einem Deutschen verheiratet und lebt seit 16 Jahren hier. Vor 8 Jahren hat sie gemeinsam mit Thomas Bönig die interkulturelle Stadtführung entwickelt. Jüngst hat sie zudem ein Café eröffnet, in dem sie vegetarische Kost anbietet.
Soeben hatte ich das Gefühl, als ich diese Beilage aß, ich bin in Indien. Und mit einer typischen Soße, die so unglaublich indisch gewürzt war. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Da müssen Sie die Chefköchin befragen.
Linsensoße mit Zucchini, aber Linsen wird dann genauso gewürzt, wie in Indien jeder auch Haushalt das macht. Und deswegen ist das dann auch was Besonderes.
Und Annapurna Smartzoch hat sich noch etwas Besonderes einfallen lassen, um ihre frisch zubereiteten Gerichte in der Stadt bekannt zu machen. Sie arbeitet mit jenen legendären Behältern, die durch den Film Lunchbox auch hierzulande bekannt geworden sind. 15 Minuten nach einem kurzen Anruf steht die schicke Edelstahlbox mit dem frischen Tagesgericht zum Abholen bereit. Im südindischen Mumbai werden Hunderttausende von Werktätigen auf diese Weise versorgt. In Köln muss man sich erst noch daran gewöhnen.
Das war mein Mädchentraum. Ich habe alles hingeschmissen dafür, meine Lebensversicherung gekündigt. Aber es ist eine sehr dünne Wand zwischen Traum und Spinnerei. Aber ich verstehe die Menschen auch nicht. Ne? Wenn die Hunger haben, wollen die einfach essen. Die wollen nicht sich beschäftigen mit, was da gibt's oder lesen. Oder man kennt Pizza und Falafel, man kennt nicht die indischen Sachen. Das ist auch das Problem. Ist sehr exotisch immer noch, leider.
Indien ist exotisch. In der deutschen Diaspora bleibt das aber vielen Menschen verborgen. Was unter anderem an der zurückhaltenden Art der Inder liegt, aber natürlich auch daran, dass man selbst die indischen Geschäfte vielleicht wahrnimmt, aber keinen passenden Anlass findet, um hineinzugehen. Genau diese Schwelle helfen Thomas Bönicke und Annapurna Smartzoch mit ihren Stadtführungen auf spielerische und informative Weise zu überwinden. Eine Führung für alle Sinne, in der natürlich auch Musik nicht fehlen darf. Den Abschluss der Tour bildet ein kleines Konzert, in dem einige typische Instrumente indischer Musik vorgestellt werden.
This is called Tabla. Tabla is almost 400 years old instrument. Discovered by two skin, the cow skin and the goat skin.
Das hier ist eine Tabla, ein fast 400 Jahre altes Instrument, das aus zwei kleinen Trommeln besteht, die mit Kuh- bzw. Ziegenhaut bespannt sind. Der besondere Klang kommt von den beiden schwarzen Flächen in der Mitte des Fells. Es ist eine Mischung aus Eisenstaub und Reispaste. Sie wird dünn aufgetragen, in der Sonne getrocknet und dann kommt die nächste Schicht. Es dauert fast einen Monat, bis das Instrument fertig ist. Dann hört es sich so an. Und man kann die eigene Sprache des Instruments erklingen lassen.
Tabla has own language. Na. Tin. Thun. Tete. Tetekete. Dha. Tetekete. Dha. Like this kind of compositions we have.
Jan Tengler fuhr mit seinem Fahrrad durch das Kölsche, das kölnische Indien. Ich habe Besuch im Studio bekommen. Es sind zwei junge Leute, die eigentlich gar nicht ins Studio wollten. Aber sie machen gerade etwas ganz Besonderes, denn sie sind zumindest das Mädchen der beiden zum ersten Mal in Köln, in dieser großen Stadt. Manuela Moser, 18 Jahre alt, das erste Mal in Köln. Woher kommen Sie? Woher stammen Sie?
Aus Österreich, aus Tirol.
Aus Tirol und da noch aus dem südlichen Teil, also aus dem Osttirol, von ganz weit weg sozusagen. Sie sind erst zwei Tage hier in Köln, in dieser Metropole. Gibt es da schon was, was Ihnen irgendwie aufgefallen wäre, wenn Sie aus diesem großen Kontrast ja von sich zu Hause, aus den Bergen, aus der Ruhe herauskommen?
Ja, die vielen Menschen in der Stadt, die Geschäfte, überall Menschen, die Musik spielen auf den Straßen, Maler, die die Straßen schöner gestalten, beim Dom, die ganzen, ebenfalls wie mir, die was herkommen, extra den Dom zu sehen und die Sehenswürdigkeiten. Und es ist auch ein Wirbel herinnen, also mir im Land eher so ruhig und fein, grün. Und in der Stadt ist mehr Trubel und mehr Menschen. Und
wie viele Tage halten Sie es aus?
Das wüsste ich nicht.
Was haben Sie schon gemacht in diesen ein, zwei Tagen? Was haben Sie besucht oder gesehen?
Ja, wir waren im Kölner Zoo, beim Aquarium. Wir sind mit der Gondel zum Kölner Zoo gefahren und mit dem Bummelzug dann zum Kölner Dom her und dann einmal gut gegessen.
Da muss man sagen, diese Gondel, das ist die Rheinseilbahn, das gibt es in wenigen Städten. Das ist eine Gondelbahn, die über den Rhein sozusagen die Brücke schlägt. Man sitzt in kleinen, ich glaube, vier Mannkabinen oben drin und fährt dann von der Deutzer Seite, also von der rechten Rheinseite hinüber zum Zoo. Eine Besonderheit in dieser Stadt. Was steht noch auf dem Programm? Worauf würden Sie sich noch freuen?
Ja, in der Kunstbar einen Cocktail trinken zum Beispiel, wollte ich immer schon einmal hin und den Kölner Dom genauer anschauen, dass man weiß, wie lange er schon steht, wie alt und von innen einmal sehen und was halt nur so.
Und hinaufklettern auf den Turm, das gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm mit dazu. Diese Kunstbar, daran sieht man auch wieder mal, doch dass das Fernsehen einen Einfluss hat. Woher kennen Sie die Kunstbar?
Ja, es gibt auf RTL die Sendung Köln 50667 und da ist die Kunstbar halt eben das Zentrum, die Bar, wo alle arbeiten und wo die Partys sein und da wollt ihr halt immer schon hin.
Nun sprechen Sie natürlich die Sprache, die man hier auch spricht, mal abgesehen von den Dialekten. Der Kölner Dialekt ist teilweise wahrscheinlich für Sie auch sehr schwierig zu verstehen. Wie reden Sie mit den Einheimischen? Hat es da schon viele Kontakte gegeben? Gibt es da Probleme, sich zu verständigen?
Ja, ich merke immer selber, dass ich so ein bisschen in das Hochdeutsche Rutsch, weil so richtig Dialekt von mir da haben, das verstehen sie doch nicht. Das funktioniert, also das sind zu schlimm, die Ausdrücke. Mhm. Und dann versuche ich es immer auf Hochdeutsch zu sagen und dann geht es eigentlich schon.
Mhm. Man sieht im Straßenbild, nicht nur in den Einkaufsstraßen, ab und zu Menschen, die arm sind, die betteln, das kennen sie von zu Hause nicht.
Es wird aber immer mehr, also bei uns ist sehr wenig, nur eben in der Stadt in Lienz zum Beispiel, sieht man schon, dass auch Bettler sein aufgrund auch von der Flüchtlingssituation. Natürlich in Köln sieht man es viel intensiver, weil viele Menschen sein und es ist gravierender, ja.
Heute Abend gibt es noch ein großes Event.
Ja, da gehen wir Bodyguards, das Musical. Und auf das freut ihr mich schon.
Ja. Und sie freut sich nicht alleine, Manuela Moser, 18 Jahre. Sie sind in der Ausbildung zur Krankenschwester, zur diplomierten Krankenschwester und gleichzeitig zur Rettungssanitäterin, glaube ich, so heißt es. Und in ihrer Begleitung Philipp Fuchs, der 2-3 Jahre, glaube ich, älter ist und seines Zeichens Elektriker ist. Und die beiden machen die Stadt Köln zurzeit unsicher. Schön, dass Sie da sind und dass Sie den Mut gefunden haben, sozusagen die Brücke herzustellen zwischen dem Erleben in Köln und dem nächsten Programmpunkt, den wir hier in der Sendung haben. Da geht es nämlich nach Österreich, nicht sehr weit von Ihrer Heimat entfernt, der Großvenediger, ein Berg, den Sie kennen. Waren Sie schon mal oben, Manuela?
Na, noch nicht.
Ah, gut, dann kommen Sie gleich mit dem Sonntagsspaziergang. Nicht sehr weit entfernt von der Heimat von Manuela Moser, die Sie gerade gehört haben, zu Gast bei mir. Die kommt aus Vilgratten. Das ist ein Seitental des Hochpustertals. Philipp Fuchs kommt aus der Nähe von Silian eben dort auch. Und nicht sehr weit von dort erhebt sich fast der markanteste Berg Österreichs, zumindest einer der 2-3 markantesten Berge Österreichs. 3666 Meter hoch, fünfthöchster Gipfel des Landes und bis heute noch komplett vergletschert. Der Großvenediger wurde im sogenannten goldenen Zeitalter des Alpinismus bestiegen. Das ist jetzt ganz knapp 175 Jahre her, anno 1841. Unser Reporter Gerd Michalek wollte sich ein eigenes Bild vom Großvenediger machen und er hat es auf dem heutigen Normalweg probiert. Versuchen wir mitzukommen.
Spannend. Extra früh aufgestanden heute. Eine Stunde zu früh. Um 5.
Ich freue mich drauf. Mein Vater war auf dem Großvenediger, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Und ich wollte ewig da hoch und jetzt wird es endlich gemacht.
Ich muss auf, der Berg ruft.
Der Berg ruft.
Es ist 7.30 Uhr und die Sonne strahlt. Wir stehen mit Bergführer Wolfgang Islitzer am Gletschereinstieg.
So, wir sind jetzt hier auf 3150 Meter, gell? Bereiten jetzt hier das Seil vor. Wir machen so 5 bis 6 Meter Seilabstände. Dann gehen wir in Schlingen haltend runter auf den Gletscher und unten wird noch ein Seil ausgegangen. Das heißt, Seil soll locker am Boden schleifen, gell? Das hat den Sinn, wenn jemand abrutscht, damit der Vorder- oder Hintermann gleich Zug am Seil hat und auch vom Gehtempo her. Ich mache das Gehtempo vor und gehe schon langsam stetig, dass da jeder dasselbe Gehtempo hat.
Anja, Peter, Chiara, Sebastian und ich sind eher zufällig an ein Seil gekommen. Wir alle haben uns am Vorabend auf 2962 Metern im Defrigger-Haus, das man nach gut 2,5 Stunden Aufstieg erreicht, bei Bergführer Wolfgang eingefunden. Der war schon 550 Mal auf dem Großvenediger und hat 12 und sogar einen 88-Jährigen hinaufgebracht. Das und Wolfgangs bedächtige Art haben uns überzeugt, eine Sechserseilschaft zu bilden. Außerdem trennen uns vom Defrigger-Haus aus nur 2 Gehstunden und 700 Höhenmeter vom Großvenediger.
Das ist eigentlich Defrigger-Haus, das ist eigentlich von der Alpen-Südseite, vom Dorfertal aus, da kann man mit dem Taxi hochfahren auf 2100 Meter, ist eigentlich der bequemste und der leichteste Anstieg, der kürzeste. Nicht? Die nächsten Anstiege sind dann vom Geschlöstal aus zur Bergehütte, das ist noch der nächst längere, der dauert eine Stunde länger und eben noch von der Kürzingerhütte ist der längste Anstieg, der dauert ca. 5 Stunden. Nicht?
Damals im Jahre 1841 war vieles anders. Der Startpunkt zur Erstbesteigung lag nicht im südlichen Hinterbichl im Präkraten, sondern im nördlich gelegenen Zillertal, also viel weiter entfernt vom Gipfel. Es gab noch keine Hütten, stattdessen wurde auf dem gut 20 Kilometer langen Aufstieg bivakiert. Schon 1810 und 1828 waren Bergführer bis auf den Gletscher vorgestoßen, doch scheiterten sie an abgehenden Lawinen. Im Sommer 1841, beim Drittversuch, ging die Rede um, dass 3 adlige Wiener schon abmarschbereit seien zum Gipfelsturm. Kein Wunder, dass Einheimische aus dem Zillertal nicht tatenlos zugucken wollten. Allen voran der Jurist Ignaz Kürsinger.
Und das hat dem Pfleger von Mittersil, Ignaz von Kürsinger, natürlich nicht gefallen, weil er gedacht hat, es kann ja nicht sein, dass Wiener auf den höchsten Salzburger die Ersten sind, die raufkommen. Und wurde initiativ, hat in der Zeitung, in der Salzburger Landeszeitung, einen Aufruf erlassen.
Walter Reifmüller, der in Mittersil eine Sonderausstellung zur Erstbesteigung mit organisiert hat, zeigt mir den Zeitungsaufruf von 1841.
Alle ehrengeachteten Pinzgauer werden hiermit aufgefordert, an der ersten Besteigung des großen Venedigers, die am 3. September unter Führung und Beteiligung erfahrener Bergsteiger vor sich gehen wird, teilzunehmen. Es ist nicht mehr und nicht weniger als eine nationale Angelegenheit des Oberpinzgaues, dass die weltalte Majestät, die höchste Zinne des Landes, von den Söhnen unseres Tales erklommen wird. Treffpunkt ist am 2. September der Postgasthof zu Neukirchen, Mittersil, den 22. August 1841, das Komitee für die Besteigung des großen Venedigers.
Der Aufruf brachte eine stattliche Expeditionsgruppe zusammen, mit 40 Leuten, fast so groß wie heutige Expeditionen im Himalaya. Darunter Studenten, Lehrer, auch Händler und ein Kaminkehrermeister wagten den Vorstoß in unbekanntes Gebiet. Einer hatte vorsorglich eine Pistole dabei. Damals lebten noch Bären im Zillertal. Die Ausrüstung der Pioniere war einfach und recht improvisiert.
Sonnenschutz hat es natürlich keinen gegeben. Damals war man nicht so weit. Dann haben sie Schießpulver angereichert mit Öl und haben sie schicht schwarz eingeschmiert. Und einige haben über den Hut haben sie einen Flor drüber gegeben. Und die Brillen gehabt haben, die haben die Brillen über eine Kerze hängt und haben es angeschwärzt, hat natürlich ein bisschen Wirkung gehabt, aber sicher nicht. Es haben ja viele dann Schneeblindheit erlitten und durch das haben eben so viele den Gipfel nicht erreicht.
Wir dagegen stapfen mit Sonnenbrillen und leichter Funktionskleidung statt mit Lodenmänteln dem Gipfel entgegen. Noch gut 150 Höhenmeter sind zu packen auf dem mäßig steilen Gletscher. Ab und zu entdecken wir große Spalten. Gut, dass wir gemeinsam am Seil hängen. Denken wir, als wir kurz vor dem Gipfelkreuz noch einen steil abfallenden Schneegrat bewältigen müssen. Geschafft. 9.30 Uhr. Haargenau zur gleichen Tageszeit wie die Erstbesteiger. Nur, dass sie einen fast dreimal so langen Aufstieg hatten. Alle gratulieren sich gegenseitig und genießen das Panorama. Im Süden die Dolomiten mit den drei Zinnen, im Westen die Wildspitze, im Osten Watzmann und der Dachstein. Im Südosten lugt sogar Sloweniens höchster Gipfel, der Triglav, hervor. Wolfgang packt ordnungsgemäß den Gipfelschnaps aus. In Gedanken ist er auch bei den Pionieren von 1841.
Das Wetter war nicht immer gut auf der Expedition. Und ich glaube, am letzten Tag haben sie das Wetter wirklich gut erwischt. Und die standen heute so hier wie wir. Natürlich haben die was mitgehabt, auch so einen Gipfelschnaps. Habe ich auch heute mit, einen Venedigergeist. Ja, immer wieder schön, da auf dem Gipfel, auf der Weltalpenmajestät zu stehen. Die hat heute uns wieder eine herrliche Tour vergönnt. Ist nicht immer schön da oben. Der Großvenediger kann sich auch von der schlechten Seite zeigen.
Nebenbei verrät uns Wolfgang, dass für ihn der Großvenediger eine Art Respektsperson ist.
Das mache ich ab und zu nur, wenn er sich nicht zeigen will, wenn er zu ist im Gipfelbereich. Nur ab und zu rede mit ihm. Und wenn wir natürlich da am Kreuz sind, dann zieht es ein bisschen auf, wird heller. Ich habe einen langen Stock mit, schiebe ein bisschen die Wolken weg. Ja. Na, wie gesagt, dann wird es ein bisschen frei. Die Leute haben eine Freude, die schreien, lassen richtig einen Schrei los, Freudenschrei. Und da, das macht mir immer wieder Spaß und das Gipfelglück mit den Bergkameraden zu teilen.
Dem können wir Bergwanderer aus dem Flachland kaum widersprechen. Als wir nach anderthalb Stunden Abstieg das Seil ablegen, steht uns das Lächeln im Gesicht.
Eine saubere Tour. Genug Aufregung mit drin, Spannung, aber auch sicher.
Was strengt an am meisten an der Tour?
Die steilen Passagen, da kommt man mal ein bisschen ins Schnaufen.
Mhm. Gipfelgrat?
Muss nicht sein für mich, aber war ganz nett als Schmankerl.
Eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm. Ich hätte es mir heftiger vorgestellt. Ich finde, es war echt eine Gletscherwanderung, wie es gesagt wurde. Wunderschön und das Wetter auch. Traumhaft.
Ich bedanke mich nochmal für die schöne Gruppe, dass ihr mich mitgenommen habt. Und wirklich, das Wetter, es hat alles gepasst.
Beim weiteren Abstieg ins Tal treffen wir nahe der Johanneshütte auf 2100 Metern eine 78-jährige Wienerin. Auch sie lächelt, als wäre ihre Bekanntschaft mit dem Großvenediger nicht 1954, sondern erst letzte Woche passiert.
Wir haben damals den Hauptkamm gemacht und sind von der Kürsinger Hütte aufgestiegen. Wir mussten mehrere Tage in der Kürsinger Hütte verweilen, weil es einfach sehr, sehr schlechtes Wetter war. Und wir sind dann an einem schönen Tag aufgestiegen. Und das Wunderbare war, wir waren ständig im Eis und wir kommen dann herunter zur Johanneshütte. Und es war eine herrliche Blumendecke.
Übrigens legt der Erstbesteiger Ignaz Kürsinger mit dem Gipfelerfolg den Grundstein für den Fremdenverkehr der Hohen Tauern. Als sogenannter Pfleger, eine Art Statthalter des Landesherrn, ließ er die Sümpfe im Zillertal trockenlegen und förderte den Wegebau. Sein Fazit nach geglückter Gipfeltour:
Nie, solange die Welt steht, hat ein Menschenfuß seinen schauerlichen Rücken bestiegen. Nie ein Mensch die schauerliche Stille auf dieser eisigen Christenburg je gestört. Jetzt ist er erstiegen.
Bereits 1842 ließ Kürsinger eine erste Schutzhütte im Obersulzbachtal unweit der Stelle bauen, an der heute die nach ihm benannte Hütte auf gut 2550 Metern steht. Knapp 60 Jahre später, im Dezember 1900, standen bereits die ersten Skipioniere auf dem Gipfel, von dem aus Venedig jedoch nicht zu sehen ist. Nach den Bergpionieren kamen die Künstler, sagt Walter Reifmüller vom Museum Mittersill.
Dass das Ganze so ein bisschen in die Welt hinaustragen worden ist, nach der Erstbesteigung, das verdanken wir den Künstlern, die damals unterwegs waren. Es hat ja zu dieser Zeit noch keine Fotografie gegeben, zumindest bei uns nicht, aber Künstler, bekannte Künstler sind vorgedrungen und haben Bilder von dieser unberührten Gletscherwelt gemalt, die in die Welt hinausgegangen sind.
Oft wirst der Sturm her auf mein Tuch.
aus Viagims bei der Nacht. Oft wirfst der Stondl her auf mein Dach.
Millionen Touristen zieht Havanna jährlich an. Karibik-Flair, sozialistische Folklore, aber auch der marode Charme Havannas locken. Aber gerade dieser ist für viele Bewohner kein Grund zur Freude, sondern Anlass zur Sorge. Denn große Teile der Stadt sind in einem sehr schlechten Zustand, einige sogar von Verfall bedroht. Das betrifft auch die Altstadt Havannas, Weltkulturerbe immerhin der UNESCO seit 1982. Immer wieder fallen Fassadenstücke runter, stellen eine Lebensgefahr für Fußgänger dar. Manchmal kommt es noch schlimmer, ganze Häuser stürzen ein. Die Bausubstanz ist nach Jahren der Vernachlässigung marode. Viele Häuser wurden seit 1959 nicht mehr saniert. Es fehlt nicht nur an Geld, sondern auch an den für Restaurierungen notwendigen Baumaterialien. Das schwülwarme Klima und die salzige Meeresluft tun ein Übriges. Aber der Zerfall ist zu stoppen und er wird gestoppt. Jetzt, seitdem immer mehr Touristen kommen, erst recht. Anna-Marie Goretzky ist für den Sonntagsspaziergang durch die Straßen und Gassen von Havannas Altstadt gezogen und hat sich beides angeschaut. Verfall und Wiederaufbau.
Vor allem in Alt-Havanna leben viele Menschen gemeinsam in sehr kleinen Räumen. Alle wollen hier leben, weil es hier Fortschritt gibt, weil man hier alles in der Nähe hat. Für Alt-Havanna ist es daher typisch, dass 4, 5, 6 Personen in einem kleinen Zimmer zusammenleben.
Auch Jelina de Armas ist so in Alt-Havanna geboren und aufgewachsen. Die zierliche 37-Jährige mit den dunklen Locken erinnert sich gerne an ihre Kindheit und Jugend in den fast rund um die Uhr belebten Straßen und Gassen von Alt-Havanna.
Ich bin zwischen Museen aufgewachsen, mit den anderen Kulturen, die meine Freunde vom Land mitbrachten. Ganz in der Nähe des Hauses unseres Nationalhelden Martí. Das war für mich ganz natürlich. Da war das Museum der Revolution und natürlich der Hügel Loma del Ángel, der für viele so besonders schön ist.
Seit kurzem aber kommt Jelina de Armas nur noch zum Arbeiten in Havannas wohl berühmtestes Stadtviertel. Das Haus, in dem sie zuletzt wohnte, war einsturzgefährdet. So wie viele Häuser in Alt-Havanna. Jelina de Armas hatte Glück, der Staat bot ihr eine neue Unterkunft im Vorort Alamá an. Fast täglich pendelt sie jetzt von der anderen Hafenseite hier nach Alt-Havanna, wo sie als Zimmermädchen in einer privaten Ferienwohnung für Ordnung sorgt. Havannas alte Gebäude leiden unter dem schwülwarmen Klima. den tropischen Regengüssen und der salzigen Meeresluft. Außerdem, immer mehr Menschen ziehen aus den Provinzen zu. Oft nehmen die alten Kolonialhäuser Schaden, weil zu viele Menschen auf zu wenig Raum in ihnen leben.
Das ist typisch für Alt-Havanna. So kam es auch zu dem Lied »Havanna kann nicht mehr«.
Yelena de Armas fällt ein Lied der kubanischen Gruppe Los Vanban ein. Sie hat die Überstrapazierung von Alt-Havanna musikalisch thematisiert. Aber nicht nur die Kubaner zieht es nach Havanna, auch immer mehr Touristen lockt die Karibikstadt. Der Kokosnussverkäufer Ebelio Martin in der Calle de los Oficios kann das an seinem beständig steigenden Kokosnussumsatz festmachen. Mit einem Bein steht er auf der Kopfsteinpflasterstraße, ein anderes ruht auf einer Stufe vor seinem Verkaufsstand.
Es kommen immer mehr Touristen. Heute ist ein US-amerikanisches Kreuzfahrtschiff im Hafen eingelaufen. Das passiert, seitdem sich die Beziehungen zwischen Kuba und den USA verbessert haben. Auch ein italienisches Schiff soll gekommen sein. Vor kurzem noch sprach man von einer Hoch- und einer Nebensaison. Jetzt ist der Zustrom an Touristen immer gleich hoch.
Seit mehr als 20 Jahren lebt der schlanke Mann mit dem dichten grauen Haar in Alt-Havanna. Sein kleiner Verkaufsstand, auf dem sich die Kokosnüsse im grünen Faserkleid stapeln, ist in einem der bereits restaurierten Kolonialhäuser untergebracht. Auch José Ramón Rosette kommt ab und an auf eine Kokosnuss vorbei. Er leitet nur wenige Türen weiter die Abteilung Konservierung und Restaurierung, die dem Stadthistoriker von Havanna untersteht. Ein mächtiger Schreibtisch und zwei gelb bezogene Chaiselons beherrschen sein Arbeitszimmer mit den hohen Decken. José Ramón Rosette widmet sich hier dem Wiederaufbau Alt-Havannas.
Es ist natürlich viel einfacher, ein Gebäude abzureißen und mit neuen Techniken, mit Glas und Aluminium, ein neues zu bauen. Schwierig aber ist es, die visuelle Ästhetik zu bewahren, die Werte unseres Kulturguts. Die Buntglasfenster sind schwer zu bekommen, weil Kuba sie nicht selbst produziert. Hochwertiges Holz, das sich nicht verformt, muss meist importiert werden, weil Kubas große Zedern- und Mahagoni-Wälder abgeholzt sind. Das sind die Herausforderungen der Restaurierung von Alt-Havanna.
José Ramón Rosette steht von seinem Schreibtisch auf. Jetzt zieht es ihn nach draußen in die schwülwarme Karibikluft. Er will am lebenden Beispiel zeigen, was für ihn bei der Sanierung von Alt-Havanna am wichtigsten ist.
Es soll eine lebendige Stadt bleiben. Eine Stadt, die die Menschen genießen können. Hier auf der Plaza Vieja sieht man, wie viel Bewegung es hier gibt. Nicht nur wegen der Touristen. Auch an einem Sonntagnachmittag ist das hier so, wegen der Kubaner, die ihre Stadt genießen. Hier ist eine Grundschule, da drüben sind Wohnhäuser und Geschäfte. Überall dort, wo die Balkone sind, leben Menschen.
Die Sonne steht fast im Zenit. Am belebtesten ist die Plaza Vieja dort, wo sie die dreistöckigen Häuser in verschiedenen Gelb-, Blau- und Ockertönen säumen. In den rundumlaufenden Säulengängen wechseln sich Licht und Schatten ab. Noch sind die Schaukelstühle auf den Balkonen und Terrassen am Platz verwaist. Erst wenn die Sonne in der Karibik untergegangen ist, werden sie sich füllen. José Ramón Rosette steuert auf eine Seitenstraße zu. Dort, neben Restaurants, aus denen schon am frühen Mittag Live-Musik schallt, lebt er selbst mit seiner Familie im Erdgeschoss eines kunstvoll renovierten Hauses.
Schau, wie ruhig es hier ist. Man glaubt nicht, dass man in Alt-Havanna ist.
Im Patio des Hauses grüßt ein grüner Papagei den Restaurator aus dem ersten Stock.
Ursprünglich hatten die Häuser in Alt-Havanna zwei Stockwerke. Wegen der Hitze baute man hohe Decken, um eine gute Ventilation zu haben. Irgendwann wollte man den Raum besser nutzen und zog ein Zwischengeschoss ein. Im Erdgeschoss lebten die Tiere oder waren Geschäfte untergebracht. Im Zwischengeschoss befanden sich Büros und im dritten Stock wohnte der Hauseigentümer.
José Ramón Rosette verabschiedet sich. Er muss zurück in sein Büro. Wenige Straßen weiter bietet ein Mann aus einer blauen Plastiktonne Tamal-Pfeil. Einem Maisblatt gekochter Maisteig, den Angestellte als Mittagssnack kaufen. Nicht alle Häuser sind hier so herausgeputzt wie auf der Plaza Vieja. Aus den meisten spanischen Barockfassaden bricht großflächig der Putz. Statt Glas schließen Holzlatten Fensteröffnungen. Der historische Kern Havannas zählt seit 1982 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Immer wieder war die Sorge um dieses Erbe groß. Fernando Bruckmann von der UNESCO möchte aber nicht darüber sprechen, wie viel zerfällt, sondern über das Wunder, dass so viel erhalten ist.
Das ist ein Ausnahmefall. In den meisten historischen Stadtkernen in Lateinamerika und Europa sind viele alte Gebäude wegen Bodenspekulationen verschwunden. Im Fall von Havanna, von Kuba, ist das anders. Hier gab es keinen Immobilien- oder Spekulationsmarkt. Und so wurde auch nichts zerstört. Was wir also in Havanna an alten Bauwerken sehen, ist viel mehr als das, was es gäbe, wenn es ein anderes Land wäre.
Auf der Plaza de Armas ist es Nachmittag geworden. Der pensionierte Elektroingenieur Juan Sanchez hat sich mit Freunden zum Musizieren unter einem Fikus niedergelassen. Die Annäherung mit den USA sieht er positiv. Er hofft aber, dass in Havanna auch weiterhin kein Ausverkauf stattfindet. Gleichzeitig sieht er die Notwendigkeit für noch mehr Investitionen in die Häuser Alt-Havannas.
Yo por mi país me muero. Pero sí, me da roña y vergüenza ver eso.
Für mein Land würde ich sterben, aber es beschämt mich zu sehen, dass die Häuser zerfallen. Alles muss neu gemacht werden, nach und nach renoviert werden, damit es wieder schön aussieht und nicht kaputt ist oder beschädigt wird.
Und trotz Zerfall, das sei sein Havanna Vieja, die Stadt, die ihm und seinen Musikerfreunden so sehr gefällt. Darauf stimmen sie ein Lied an.
Ja, das hört sich ganz entspannt an. Anna-Marie Goretzky war für uns in Havanna und hat uns berichtet über Verfall und Aufbau. Damit müssen wir unser Reisenotizbuch für heute wieder zuklappen. In der kommenden Woche, am nächsten Sonntag ab 11.30 Uhr, geht es nach Brasilien. Wir fahren dann mit einem Linienschiff von Manaus bis nach Belém. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, Land und Leute kennenzulernen. Und wir möchten von der Kunst handgefertigt da Bergschuhe berichten. Es gibt einen alten Schuhmacher in der Schweiz, den werden wir Ihnen vorstellen, der noch so richtig nach den Regeln der Kunst die Bergschuhe versteht anzufertigen. Ja, das war der Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp trollt sich aus dem Studio. Meine beiden Gäste Manuela Moser und Philipp Fuchs werden sich wieder in die Innenstadt aufmachen und vielleicht das Schokoladenmuseum dort besuchen. Was auch immer, Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntagnachmittag und nicht vergessen, nächsten Sonntag wieder einschalten, 11.30 Uhr.
Deutschlandfunk, Programmtipp.
Man spricht auf jeden Fall zu Recht von einer industriellen Revolution.
Robotersysteme, Vision-Systeme, Anlagensysteme.
In Zukunft sind da keine Grenzen gesetzt.
Die Digitalisierung krempelt die Wirtschaft und unser Leben um. Mit welchen Folgen?
Wie ändern sich die Arbeitsabläufe, wie die Berufsbilder?
Revolution 4.0. Wachstumswunder oder Digitaldilemma? Die Serie in Wirtschaft und Gesellschaft.
Gerade die Branchen, in denen wir hier besonders stark sind, Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemie, Logistik, Medizin, da wird dieses Thema Industrie 4.0 eine ganz wichtige Rolle spielen.
Ab Montag um 17.05 Uhr.
Und online unter deutschlandfunk.de/digitale-revolution.
Deutschlandfunk.